Sitz, Platz, aus. Der SWR1 Hunderatgeber mit Annette Loris.
Sie können es ja gern machen, es nimmt ja keiner Schaden aus dem Geldbeutel. Eine Riesenrasse, die jetzt von mir aus im Schnitt plus 10 Jahre alt wird, muss ich dann anders ansetzen als ein Mini-Hund, der vielleicht regelmäßig 15 wird. Der Hund hat keine kosmetischen Bedenken, der schämt sich nicht und vermeidet in Zukunft das Lächeln, weil ihm ein sichtbarer Zahn fehlt. Mal mindestens 4 Jahre vergehen für jedes Hundejahr. 4 Jahre von unserer Lebenszeit.
Reden wir über die Gesundheit unserer Hunde. Da spielt die Ernährung natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Über die haben wir ja auch in einer anderen Folge schon gesprochen. Aber jetzt soll es mal um all diese sogenannten Nahrungsergänzungsmittel gehen. Die gibt es für Hunde ja genauso wie für uns Menschen. Deshalb die Frage an Tierarzt und Blogger Ralf Rückert. Von der Kräutermischung über Futterkalk bis hin zu Grünlippenmuschelextrakt. Kann ich damit Schaden anrichten?
Ja gut, mit keinen Schaden anrichten können wir uns da nicht so gut aus der Affäre ziehen. Grundsätzlich brauchen wir, wie in der Medizin an sich, Evidenz. Wir brauchen irgendwie eine Beweislast zugunsten des Zusatzstoffes. Zum Beispiel ist ja für die Inhaltsstoffe von diesen Grünlippenmuscheln, diesen neuseeländischen, schon vor vielen Jahren nachgewiesen worden, dass sie einen gewissen positiven Effekt auf die Gelenke haben können, auf kranke Gelenke. Sie haben einen schmerzmittelsparenden Effekt bei chronischer Osteoarthritis und davon sind nun mal aufgrund des höheren Durchschnittsalters viele Hunde betroffen, ähnlich wie viele Menschen auch. Sprich, da habe ich eine gewisse Evidenz dafür. Und dann kann ich ja sagen, okay, dann machen wir das doch. Das ist ja in Ordnung. Dann kriegt der Hund das eben ab 8, weil er jetzt plötzlich doch gewisse Arthrose-Probleme hat. Es gibt zum Beispiel Leute, die dann dieses Grünlippmuschelextrakt schon geben, wenn der Hund noch jung ist. Und das ist völliger Nonsens natürlich. Weil sie können es ja gern machen. Es nimmt ja keiner Schaden aus dem Geldbeutel. Ist halt Nonsens.
Apropos der teure Tierarzt. Wie oft würden Sie sagen, ist es sinnvoll, ein Blutbild vom Hund machen zu lassen, der jetzt keine Auffälligkeiten hat? Einfach, man sagt so, wie wir uns ja auch ab einem gewissen Alter irgendwie durchchecken lassen sollten. Macht das beim Hund Sinn? Und wenn ja, wie oft?
Man muss ein bisschen schauen, wie alt werden die Hunde. Eine Riesenrasse, die jetzt von mir aus im Schnitt plus 10 Jahre alt wird, muss ich dann anders ansetzen als ein Mini-Hund, der vielleicht regelmäßig 15 wird. Je größer die Rasse, desto früher fängt er an, alt zu werden. Wenn man mal so querbeet oder so einen Durchschnittshund nimmt mit vielleicht 20 Kilo, dann hätte ich empfohlen, dass man ab 7 anfängt, jährlich auf jeden Fall ein Blutbild zu machen. Eine Blutuntersuchung, so einen großen Check-up, sagt man in der Laborsprache dazu. Wir haben es einfach mit einem Patienten zu tun, der sich uns nicht mitteilen kann. Also so diskrete Geschichten, die den Menschen dann doch irgendwann dazu bringen, zum Arzt zu gehen und zu sagen, oh, ich bin immer müde und ich könnte schlafen ohne Ende und ich kriege die Füße nicht voreinander. Überdeckt ein Hund, damit geht der nicht rum und hält ein Plakat hoch. Und da muss als Besitzer schon sehr aufmerksam sein, dass dir das auffällt. Und dann wird vieles auch noch eben in die Schiene geschoben. Na, jetzt wird er halt langsam alt, der Hund. Und dann wird die sich abzeichnende oder beginnende Niereninsuffizienz zum Beispiel dann übersehen, wo man dann halt doch noch einiges an guter Lebenszeit hätte rausholen können, hätte man es gewusst frühzeitig. Und das macht natürlich dann gerade eben bei einem Patienten, der sich nicht mitteilen kann und sein Befinden nicht erzählen kann, macht es schon Sinn, dass man da, und wir machen dann ja auch richtige Streuschuss-Laboruntersuchungen. Bei Menschen ist sehr oft sehr symptombezogen, die Blutuntersuchung, weil anders zahlt die Kasse nicht. Das sind also dann oft sehr wenige Parameter, die da bestimmt werden. Da muss der Arzt vorher dann schon eine ziemlich klare Richtung irgendwo über die Anamnese und die Untersuchung gewonnen haben, in die er da schießen will. Während wir in der Tiermedizin ja eher die Schrotflinte abfeuern und gleich in alle Richtungen ballern, um rauszufinden, ob es irgendwo kracht im Gebälk. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, ja, ab sieben jährlich und wenn man dann einen wirklich alten Hund hat, dann auch zweijährlich. Man muss ja dann doch denken, wenn man jetzt mal ganz grob über den Daumen was sagen will, das stimmt natürlich gar nicht so richtig, aber mal mindestens 4 Jahre vergehen für jedes Hundejahr, 4 Jahre von unserer Lebenszeit und ein Blutbild von vor 4 Jahren, ist natürlich in unserem Fall ab einem gewissen Alter auch nicht mehr allzu aussagekräftig. Mhm. Da muss ich dann irgendwann nochmal, wenn ich es wirklich genau machen will, muss ich dann switchen auf alle 6 Monate. Und wenn dann tatsächlich schon nachgewiesene Erkrankungen da sind, wenn ich von mir aus einen Hund habe mit Niereninsuffizienz, dann wird es ja noch engmaschiger. Dann gehe ich unter Umständen auf 3 Monate oder auf 6 Wochen, um das Ganze zu beobachten.
Die Zähne, das ist ein ganz heikles Thema. Ich musste sehr lachen, als ich Ihre letzten Social-Media-Postings gelesen habe. Sie haben unter anderem einen Artikel über versuchte Zahnwurzelbehandlungen bei Hunden veröffentlicht, in dem es darum ging, ich glaube, unterm Strich kann man sagen, es ist einfach keine gute Idee, einem Hund eine Zahnwurzel zu behandeln. Kann ich das so zusammenfassen?
Ja, von eng begrenzten Indikationen abgesehen. Wenn ich jetzt einen Diensthund habe von der Bundeswehr, von der Polizei, der für Zehntausende von Euro ausgebildet worden ist und sich dann mit 2,5 Jahren ein Eckzahn abbricht, auf den er ganz einfach im Rahmen seiner Arbeit angewiesen ist, er muss halt zupacken können, dann habe ich bloß die Wahl, ich riskiere das mit der Wurzelbehandlung und der Überkronung oder der geht außer Dienst und die ganze Kohle war in Sand gesetzt sozusagen.
Gut, aber das ist jetzt nicht repräsentativ, oder? Also wie viele Diensthunde kennen Sie?
Die machen natürlich ein Promille aus von meinen anderen, das ist schon klar. Ja. Da kann man schon diskutieren. Anfang ist ja dann unter diesem Posting auch diskutiert worden, wenn dann so ein Unterordnungs-Champion, der also in dem Sinn sportlich geführt wird und da schon ein mehrfach ausgezeichneter, was für sich europäischer oder sonstiger Meister ist, wenn der so einen Eckzahn verliert, hat der auch ein Problem. Auch da muss man sehen, ne? Da kann man natürlich rigide sein und sagen, naja, das kann der Hund ja jetzt nichts dafür, dass er für dich der Champion ist, der die Pokale holt. Er selber hat sich nicht ausgesucht, dass er die Rolle ausüben muss. Also muss er jetzt auch nicht in dem Sinne mit der vermurksten Zahnfüllung rumlaufen und darunter leiden. Aber gut, wie Sie sagen, das sind die totalen Ausnahmen und beim Alltagshund fährt man auf jeden Fall sicherer, wenn man so einen frakturierten, also gebrochenen Zahn, bei dem die Wurzel sich infiziert hat, rausholt. Weil damit ist das Problem auf jeden Fall erledigt für den Hund. Der Hund hat keine kosmetischen Bedenken, der schämt sich nicht und vermeidet in Zukunft das Lächeln, weil ihm nicht ein sichtbarer Zahn fehlt. Er wird auch vom Alltagsgebrauch her kaum was merken. Also die wenigsten Hunde sind darauf angewiesen, dass sie jetzt da von mir aus alle 4 Eckzähne haben. Der kommt mit 3 schon auch klar. So gesehen gibt es gar keine Indikation dafür, das Risiko einzugehen, dass das schief geht mit der Wurzelbehandlung. Beim Menschen eben ganz was anderes. Beim Menschen kann ich das Risiko ja locker eingehen, weil der Mensch steht sofort wieder auf der Matte beim Zahnarzt, wenn er sagt, oh Mensch, es tut weh, ich spüre doch da was, ich habe doch ständig so einen Druckschmerz im Kiefer oder dieser Zahn verursacht mir ständig Unbehagen. Der Hund wird das nicht kundtun, dass er da ein Problem hat und das tut er erst kund, wenn es wirklich schon bestialisch wehtut. Und wenn es dann mal bestialisch wehtut, kann man davon ausgehen, dass er schon Wochen und Monate vorher richtig bös leiden musste, die ganze Zeit. Und keiner hat es gemerkt. Wie stelle ich fest, dass eine Wurzelfüllung geklappt hat? Vom Lehrbuch her durch Zahnröntgen, durch dentales Röntgen, wie man es vom Zahnarzt her kennt. Es wird also ein Röntgengerät ganz spezifisch auf diesen einen Zahn gerichtet und davon eine sehr feine Detailaufnahme gemacht. Man geht dann davon aus, dass man in der Zahnumgebung mehr oder weniger diskrete Anzeichen feststellen könnte bei diesem Nachröntgen, dass da irgendwas faul ist, dass die Entzündungsvorgänge eben trotz der Wurzelfüllung weitergehen und sich das Ganze nicht so entwickelt, wie man sich das gewünscht hat. Es zeigt sich aber zunehmend durch die Einführung neuerer Techniken auf CT-Basis, dass wir im Röntgen bei weitem nicht alles sehen, was da passiert. Das ist wiederum die Detektionsempfindlichkeit des dentalen Röntgens ist nicht hoch genug. Mhm. Dementsprechend kann es selbst bei tatsächlich pflichtbewusst erfolgenden Nachröntgen in bestimmten Zeitabständen nach dieser Wurzelfüllung passieren, dass ich was übersehe, was dem Hund wehtut. Und das andere Problem ist natürlich die Besitzer-Compliance. Es werden halt leider bei weitem nicht alle Hunde, bei denen Wurzelfüllungen gelegt worden sind, dann wirklich zu diesem erforderlichen Nachröntgen wieder vorgestellt. Kann man ja nachvollziehen. Man hat also über ein Tausender mindestens investiert in diese Wurzelfüllung. Da war der Hund eventuell schon 2-mal, wenn es ganz blöd läuft, 3-mal in Narkose dafür. Sie kennen es ja selber, wenn Wurzelfüllungen bei Menschen gelegt werden, wird nicht gleich eine definitive Füllung gemacht normalerweise. Erstmal kommt ein Provisorium rein, dann wird gewartet, ob sich die Situation beruhigt hat. Da ist man wieder auf die Rückmeldung des Patienten angewiesen. Das heißt ja schon mal aus Tierschutzgründen, ist es eigentlich gerechtfertigt, dass ich dem Hund da mehrere Narkosen zumut, obwohl die Extraktion eigentlich im Rahmen der allerersten Narkose, wo ich die Diagnose stelle, der Zahn muss raus, dann kann ich den sofort rausholen und fertig ist die Laube.
Vielen Dank. Tierarzt und Blogger Ralf Rückert, der in seinem Blog aktuell über die neue Tierschutzhundeverordnung geschrieben hat. Sehr lesenswert. Und wir sprechen in einer der nächsten Folgen über Erziehung. Da hat Ralf Rückert in den letzten 30 Jahren auch so einiges beobachtet.
Sitz, Platz, aus. Der SWR 1 Hunderatgeber. Haben Sie Fragen rund um den Hund? Dann schreiben Sie uns auf swr1.de oder über die SWR 1 App.